Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Schön, wieder mit dir zu sprechen. Wir starten auch direkt mit unserer... Dich direkt mal unterbrochen.
Genau. Ich finde es auch schön, dass wir miteinander sprechen.
Freue ich mich auch so. Und wir starten, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, mit unserer therapeutischen Einstiegsfrage, die wir uns ein bisschen geborgt haben aus klassischen therapeutischen Gesprächen. Worüber möchtest du heute gerne sprechen?
Ja, ich möchte heute gerne über Schuldgefühle sprechen. Also ein Thema, das sicher jeder kennt. Ein Gefühl, womit der Umgang mit Sicherheit auch viel nicht nur leicht fällt. Ist ja auch kein unbedingt leicht auszuhaltendes Gefühl und umso ja, vielleicht wichtiger und hilfreicher, sich dem Thema mal genauer zu widmen und zu schauen, was hat das eigentlich für eine Bedeutung und wie könnte da ein hilfreicher Umgang aussehen oder was sind vielleicht auch so die Herausforderungen und schwierigen Seiten beim Thema Schuld, sich schuldig fühlen. Genau, das war eigentlich ein Wunsch mal aus der Community und ja, haben wir gedacht, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie man den Raum für andere so bieten kann, ne, durch gute Fragen. Das könnte jetzt sozusagen ein Inhalt dann sein, der so einen Raum gut gebrauchen könnte.
Stimmt, wenn jemand sagt, ich habe Schuldgefühle, dann da mal die Fragetechniken zu üben aus den letzten beiden Folgen.
Genau.
Ja, total. Für alle, die Lust haben, auch sich mein Thema zu wünschen, gerne per E-Mail an hallo@deepshittalks.de oder ihr könnt natürlich auch unter Posts kommentieren, aber so hat uns, glaube ich, damals der Wunsch erreicht, mal über Schuldgefühle zu sprechen.
Genau. Ja, wie steigen wir am besten ein ins Thema? Wir können ja mal schauen, wo und wie uns das eigentlich so begegnet. Wie begegnet es dir denn, Katrin?
Ja, ich glaube, fast jeder kennt Schuldgefühle ja auch persönlich. Also ich glaube, wenn man noch nie Schuldgefühle hatte, wäre das eventuell ja auch ein Zeichen dafür, dass man eventuell zu wenig Empathie hat oder Moral oder Ethikvorstellungen oder da ne, vielleicht mit einem anderen Konflikt zu tun hat. Aber ich glaube, die allermeisten Menschen kennen das ja erstmal auch von sich selber. Dann würde ich sagen, so aus dem Thema Paarbeziehungen oder auch generell engere Beziehungen, so wenn man typischerweise, wenn man sich abgrenzt, wenn man sich distanziert, wenn man das eigene Bedürfnis verbalisiert und damit dann das Gefühl hat, dem anderen weh zu tun. Und im Unternehmenskontext natürlich durchaus auch, also Schuldgefühle gegenüber den Menschen, denen man vielleicht gerade nicht helfen kann oder auf deren E-Mail man nicht geantwortet hat als Führungskraft oder gegenüber den eigenen Mitarbeitenden, weil man den Überstunden übergestülpt hat oder eine schlechtere Führungskraft ist, als man es sein wollte oder es so in den Büchern gelesen hat. Das sind so, glaube ich, Schuldgefühle, die mir häufiger begegnen. Und bei dir?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das letztens nochmal gehört habe, aber als im Vorlauf dieser Aufnahme, wo ich mich mit dem Thema nochmal beschäftigt hatte, fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, dass wir als Gesellschaft gar nicht funktionieren würden, wenn Menschen keine Schuldgefühle hätten, weil dann alles extern durch ganz krasse Kontrolle geregelt werden müsste. Also dass das Schuldgefühl oder das drohende Schuldgefühl im Prinzip ja auch so das Moment ist, was uns zurückhält, einfach impulsiv unseren eigenen Trieben und eigenen Vorteilen sozusagen so zu folgen. Und also von daher vielleicht auch nochmal an der Stelle ganz wichtig, also Menschen, die keine Schuldgefühle haben, vielleicht dann auch eher kein Gewissen haben und kein oder auch das Schuldgefühl ist ja etwas, was quasi sagt, ich möchte gerne, dass die innerhalb dieser Beziehung oder diesem sozialen Kontext funktionieren. Mir ist wichtig, was mein Gegenüber denkt oder empfindet oder ne, wie man in Beziehung zu dem anderen steht. Und wir fühlen uns schuldig, wenn wir denken, da was falsch gemacht zu haben oder eine Grenze überschritten oder wie auch immer. Und von daher, so unangenehm es ist, wir alle heilfroh sein können, wenn wir uns schuldig fühlen können. Also bin ich ganz bei dir, dass das an sich erstmal eine gute Sache ist. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und da das, wie genau wie du sagst, eben etwas mit Beziehung zu tun hat, begegnet mir das natürlich wahnsinnig häufig als Thema in den Sitzungen in meiner Praxis. Also nicht bei allen Menschen im gleichen Maße, aber bei denen, die, ich sag mal, eine stärkere Betonung ihrer Bindungsseite haben, also denen das Bindungsbedürfnis höher priorisieren als das Autonomiebedürfnis, für die ist natürlich auch Schuldgefühl dann eher ein Thema als der Wächter, der eben schaut, ob auf der Beziehungsbindungsseite sozusagen ja, alles vorschriftsmäßig läuft sozusagen. Ich hatte das in den früheren Folgen auch schon mal ausgeführt, dass vielleicht noch mal so kurz für die, die das jetzt noch nicht gehört haben. Wir Menschen haben grundsätzlich, wenn man so die Bedürfnisse aufs Allerbasalste runterbricht, das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Autonomie oder in anderen Kontexten sagt man dann auch irgendwie, ne, so nach Beziehung oder nach Selbstverwirklichung. Ne, das ist halt ich und wir. Und da muss man halt immer wieder so ausbalancieren, ne, weil die Sachen natürlich, ne, man kann nicht das eine fürs andere komplett eintauschen. Und in meiner Arbeit spreche ich oft dann irgendwie so auch vom roten und blauen Bein, ne? Wenn man auf zwei Beinen steht. Und dann ist das rote das Autonomiebein, ne? Für Abenteuer und Selbstbehauptung und ich und das blaue eben, ne? Für das Wir und das sich kümmern und unterordnen und Kompromisse machen und soziale und so weiter. Und die Menschen, die sensibel oder eher so eine Tendenz haben, sich eher schuldig zu fühlen, die stehen in der Tendenz eher auf ihrem blauen Bein und sorgen sich sozusagen eher um die Verbindung in ihrem Leben. Und also das ein bisschen so als Einbettung. Genau, und da kommt das natürlich super oft vor. Abgesehen davon, dass ja zwischenmenschliche Beziehungen ja grundsätzlich eher schwierig sind, also ne, das, und es da auch immer wieder auch so zu Konflikten einfach kommt und das dann natürlich auch auf der Hand liegt, dass die begleitenden Gefühle dazu dann auch auftauchen. Genau. Ich überlege gerade, wie wir da jetzt so gut, wie wir da gut rangehen können. Du hattest ja einen Kollegen, ja, gebeten, der so ein bisschen aus seiner wissenschaftlichen Perspektive da erstmal so rangeht. Vielleicht können wir da ja direkt mit einsteigen, weil der das auch nochmal so schön differenziert. Dass wir gucken, was hat es damit eigentlich auf sich?
Total gerne.
In der Psychologie bzw. in der psychologischen Wissenschaft ist Schuld eine sogenannte selbstreflektierende Emotion, weil sie darauf bezogen ist, wie wir unser Selbst wahrnehmen und wie wir die Reaktion anderer Menschen darauf erleben. Schuld basiert auf dem Verständnis, sich selbst als von anderen, also unabhängig wahrzunehmen. Das ist auch ein großer Unterschied zu den sogenannten Basisemotionen, wie zum Beispiel Wut oder Freude oder Trauer, weil die eben nicht zwingend diese selbstreflexive oder moralische Komponente beinhalten. Im alltäglichen Sprachgebrauch werden Schuld und Scham manchmal fälschlich als weitgehend synonym betrachtet, obwohl sie doch recht verschieden sind. Nehmen wir als Beispiel zur Veranschaulichung mal Lisa, die sich nach längerem Hin und Her dazu entscheidet, ihre Beziehung zu Max zu beenden und ihren Partner damit zu verlassen. Schuld entsteht, wenn Lisa durch ihre Handlung eine moralische Norm verletzt und Max dadurch in Anführungsstrichen geschadet hat. Die moralische Norm kann hier zum Beispiel sein, dass man Beziehungen nicht so einfach aufgibt und alles dafür tut, dass man die eben aufrechterhält. Die Schuld kann bei Lisa wiedergutmachende Handlungstendenzen auslösen. Zum Beispiel kann sie sich dazu entscheiden, Max weiterhin bei sich in der Wohnung wohnen zu lassen, oder sie macht andere Zugeständnisse oder bietet ihm Unterstützung an. Scham hingegen entsteht, wenn Lisa sich von anderen als schlecht oder wertlos eingeschätzt fühlt. Kennzeichnend dafür sind dann eher Rückzugs- oder Fluchttendenzen. Zum Beispiel könnte Lisa den Kontakt zu Max abbrechen und denken, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, oder ich bin nicht in der Lage, ihm das zu geben, was er braucht. Am einfachsten kann man sich den Unterschied anhand der Aussage, wie konnte ich das tun, nochmal vergegenwärtigen. Bei Schuld ist der Fokus auf dem spezifischen Verhalten, also wie konnte ich das tun, die Beziehung auflösen. Bei Scham hingegen ist der Fokus auf dem globalen Selbst, also wie konnte ich das tun.
Der O-Ton kommt von Dr. Ramzi Fatfuta, einem Kollegen, einem Geschätzten, der auch im Bereich Diversity aktiv ist, aber eben vor allem Forschender Psychologe ist, Wirtschaftspsychologe, sich mit Narzissmus auseinandersetzt, ganz viele Fachpublikationen geschrieben hat, zur dunklen Triade zum Beispiel, und in ja, Psychologie und Neurowissenschaft unterwegs ist und ja jetzt aktuell so zum Thema Diagnostik in der Personalwelt und dem da entsprechenden Biases unterwegs ist und ja, berichtet uns von dem wissenschaftlichen Hintergrund der beiden Gefühle, Schuld und Scham.
Total toll. Ich finde das super, dass er das so auf der einen Seite eben ne, so schön differenziert und auf der anderen Seite so wahnsinnig pragmatisch mit diesem Satz am Ende dann ne, nochmal so einleuchtend oder auch so spürbar macht. Und auch so diese Unterscheidung, dass die Scham sich eher verstecken möchte und die Schuld möchte eher ja wieder gut machen oder ne, oder vielleicht das auch ungeschehen machen und vielleicht und das hinter beidem aber oder was die beiden so eint, vielleicht so dieses starke Gefühl, so ein Fehler zu sein, ne, oder ne, dass das so nicht akzeptabel ist, wie etwas war, genau.
Ja, für mich ist bei Scham eher so, ist für mich auch ein bisschen verbunden mit dem Wort peinlich, also so, dass man sich so bloßgestellt vorkommt, ne, dass es dass andere lachen könnten, dass andere lästern und so. Und Schuldgefühle, ja, wenn ich Schuldgefühle habe, dann kann das auch sein, dass ich das Gefühl habe, jetzt reden andere schlecht über mich oder ich bin anderen eine Last, aber weniger dieses peinlich, mehr dieses, ich habe jemanden furchtbar verletzt oder ne, wegen mir ist jetzt jemand anders irgendwie in dem und dem Konflikt. Also eher so dieses, ich bin eine Last versus ich bin peinlich, so würde ich es für mich also in Alltagssprache bringen.
Mhm. Ich hatte gerade überlegt, es ist auf jeden Fall auch nochmal, finde ich so interessant, dass wir damit nicht auf die Welt kommen. Also, dass das ist etwas ist, was wir lernen im Gegensatz zu Wut und Trauer und ne, Basisemotionen und etwas, was dann erst später hinzukommt und das dann zum Beispiel, weiß ich nicht, dann ein kleines Kind, auch wenn es zum Beispiel ne, einem anderen Kind wehtut oder die Schippe wegnimmt oder was weiß ich, dann ne, sich nicht dann gar nicht schuldig fühlen kann. Also ich weiß gar nicht, wann beginnt das denn eigentlich, dass man anfängt, sich schuldig zu fühlen. Also dass die Entwicklung des Über-Ich sozusagen, der bewertenden Instanz.
Guter Punkt, mein Gefühl ist was wie drei, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, also diese, wo dieser die Individualisierung ja auch stattfindet, ne, wo dieses auch die Trotzphase und dieses ich bin anders als meine Mutter, ich möchte etwas anderes, ne, dieses sich als Individuum wahrnehmen, was im O-Ton ja auch gerade erwähnt wurde. Und vorher ist dann halt, kann da ja auch gar kein Schuldempfinden sein, wenn es gar keine Unterscheidung gibt, dass das eigene Bedürfnis ein anderes sein könnte als das vom Gegenüber. Ne? Also dass das Kind ein anderes Gefühl bekommt, wenn ich die Schippe wegnehme, als dass das halt gut sein muss, weil es für mich gerade gut ist. So.
Das ja. Stimmt, ja, genau, da gibt es so ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel spricht man von der Mentalisierungsfähigkeit, dass Kinder ganz lange sich noch nicht vorstellen können, dass jemand anders etwas nicht weiß, was sie selber wissen oder nicht das Gleiche sieht. Das ist dieses bekannte Schokoladenexperiment, wenn man irgendwie Kinder fragt, weiß denn jetzt auch der andere, wo die Schokolade versteckt ist, obwohl der andere das gar nicht gesehen hat zum Beispiel und die sagen, ja klar, dann sieht man, die wissen noch nicht genau, dass es verschiedene Perspektiven gibt und ab einem bestimmten Alter lernen Kinder nach und nach, ah, okay, was ich gesehen habe, heißt nicht automatisch, dass andere das gesehen haben oder ne, andere sind nicht genau das Gleiche wie ich. Also Mentalisierungsfähigkeit braucht es und dann ja eigentlich noch einen Schritt weiter, das, was du gerade auch schon angedeutet hast, das Über-Ich. Und das wird ja gespeist durch Gesellschaft und vor allem ganz spezifisch auch Erziehung, ne, so die inneren Glaubenssätze, die, was gehört sich, was, wie ist man so, wie hat man zu sein, was sind so Grundsätze, ne? Man teilt zum Beispiel, könnte ja sowas sein, ne? Dass man auf dem Spielplatz immer, dass das ganz klar ist, ne? Böse Kinder teilen nicht und die Guten teilen. Und schon kommt die Moral rein und das Über-Ich. Und es braucht eigentlich unseren sogenannten Präfrontalkortex, also alles, was unsere Stirn anders aussehen lässt als die Stirn von Affen. Das sitzt alles da vorne. Und das ist was, was so Impulse und Bedürfnisse, das passt also schön zu dem, was du gesagt hast, also uns hilft, Impulse und Bedürfnisse unterdrücken zu lernen oder zu verschieben. Dass wir irgendwann, wenn wir Hunger haben, nicht sofort schreien in der Vorlesung, sondern uns denken, gut, in 10 Minuten ist Pause, dann kann ich was essen.
Oder und, ich dir nicht einfach dein Brot wegnehme und reinbeiße, weil ich jetzt Hunger habe.
Eigentlich voll geil, ne? Wenn wir das uns mal ein bisschen mehr erlauben würden. Ja, ich fand das immer interessant, so in der Arbeit mit schwereren psychischen Erkrankungen, wenn diese Funktionen eingeschränkt sind, ne, und das plötzlich aufhört und Erwachsene sich wieder mehr wie Kinder verhalten und weniger Schuldgefühle haben. Oder zu viele, aber egal, ich schweife ab. Genau, also es braucht dieses relativ, also kognitiv schon schwierigere, was eben Tiere eher nicht so erreichen, dass Impulse aufschiebt, dass Dinge bewertet nochmal an alte Erinnerungen andockt und dann sich entscheidet, wie navigiere ich mich denn jetzt? Obwohl ich ein bestimmtes Bedürfnis habe, entscheide ich mich vielleicht trotzdem anders. Und so entstehen dann Schuldgefühle, wenn sozusagen unser, in der Analyse früher hat man ja nach Es, Ich und Über-Ich aufgeteilt und man sagt, also dann, wenn das Über-Ich missbilligt, wie das Ich sich verhält oder was das Es sich wünscht. Also wenn das Unterbewusste gerade versaute Gedanken hat oder irgendwas gar nicht so schön findet, obwohl man sich dazu verabredet hat oder so. Und das Über-Ich sagt, wie kann man nur? Ne? Das gehört sich doch nicht. Ein guter Mensch macht doch dies und das jenes nicht oder hat sich so und so. Was sollen denn die anderen sagen? Und dann entstehen Schuldgefühle, wenn sozusagen diese drei Einheiten nicht im Reinen miteinander sind.
Das hat jetzt nicht genau nur was mit Schuld, sondern es ist wahrscheinlich auch eher was mit Scham zu tun. Aber ich nehme das gerne auch schon mal so als Beispiel dafür, um das ein bisschen zu veranschaulichen, wenn jemand erlebt hat, dass er angelogen wurde, ne, zum Beispiel in der Partnerschaft. Und dann natürlich erstmal so dieses große Unverständnis kommt, wie kann er oder sie das denn machen? Ne? Und das ist doch gemein und wir sind doch zur Ehrlichkeit und Offenheit und so weiter irgendwie verpflichtet oder haben wir uns versprochen, dass das manchmal hilfreich sein kann, sich das auch so zu erklären, dass kleine Kinder oft lügen müssen, weil das Ich noch nicht stark genug ist, sozusagen auszuhalten, mit dem Makel da zu stehen. Also wenn zum Beispiel das Kind den Keks gegessen hat und es durfte nicht an die Kekse und dann zu sagen, nein, da kam der Dinosaurier rein und der hat die Kekse gegessen. Daran finde ich, wird das so deutlich, ne? Dass natürlich das kleine Kind dann nicht wie Mr. Burns seine manipulativen Ringe schmiedet, sondern einfach sich durch die Augen der Mutter oder des Vaters dann sozusagen mit diesem Makel, mit diesem Fehler zu sehen, dass ich nicht aushalten könnte, ne? Dass es dann sozusagen in der existenziell bedroht wäre darin und dann die Lüge dann einfach ein schützender Ausweg ist. Und das finde ich manchmal, also es geht nicht darum, irgendwie das gut zu heißen oder auch wiederum, ne, so moralisch zu bewerten oder zu sagen, aber ein bisschen verständlich zu machen, wenn Menschen nicht ehrlich sind, dass sie manchmal da etwas sehr Fragiles halt einfach mitschützen müssen und darin manchmal auch nicht unbedingt so die Wahl haben. Und das kann das, finde ich, manchmal so ein bisschen friedlicheren Blick darauf machen, anstelle von, da ist der andere so mächtig und hat mit mir gemacht.
Ja, und das ist gerade ein Stichwort zu etwas, was ich auch noch im Kopf hatte. Wir hatten ja mal in der Folge zu Macht und Missbrauch zum Beispiel auch das Thema, dass Schuldgefühle ja auch, obwohl sie ganz zermarternd sein können, aber auch eine schützende Funktion haben, weil sie uns ja suggerieren, dass wir einen Einfluss hätten haben können. Also gerade bei sexualisierter Gewalt findet man das häufig, dass Menschen, die ganz offensichtlich, wenn man das von außen betrachtet, dass denen was passiert ist und dass sie da nichts für können, im Nachhinein ganz viel mit Schuldgefühlen zu tun haben. Und man sagt, da versucht die Psyche eben auch aufrechtzuerhalten, dass man gar nicht hilflos war und dass das eventuell innerlich weniger bedrohlich ist, ne, zu denken, ich hätte ja anders gekonnt. So dass viele Gefühle am Ende auch so der Versuch einer Lösung sind und protektiv sind auf eine Art, ne? Auch wenn sie dann ganz unangenehm sein können. Das heißt nicht, dass die angenehm sind, die Schuldgefühle, oder dass das eine hilfreiche Strategie ist, aber manchmal hilfreicher als das, was vielleicht mit unserer Psyche passieren würde, wenn wir keine Schuldgefühle hätten.
Absolut. Und in dem Kontext sagt man ja auch, Schuld ist eine Machtfantasie. Also sie gaukelt uns vor, dass wir da eben einen Einfluss oder eine Wahl hätten. Und das ist gerade auch, finde ich, wichtig zu verstehen, wenn man sich so fragt, wie kann man sich denn als Erwachsener, auch in dem Kontext, wenn man sich als Erwachsener häufig schuldig fühlt und man dann, also wieder in der gemeinsamen Arbeit herausarbeiten, dass diese Schuldgefühle vielleicht schon als Kind entstanden sind, kann man sich ja denken, wie kann denn das Kind sich schuldig fühlen, wenn die Eltern sich nicht gekümmert haben oder ne, wenn oder schlimme Zustände zu Hause waren. Und auch das ist genauso, wie du sagst. Also einerseits macht es die Illusion, dass wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann kann ich daran was verändern. Und natürlich kann das Kind da gar nichts dran verändern, aber es kann sich in dem Moment so ein bisschen, ja, es ist schon eine Art von kurzfristiger Selbstberuhigung, in dem Moment zu sagen, ah, da war ich böse, da habe ich nicht genug aufgepasst, da habe ich nicht genug getan. Also was weiß ich, wenn jetzt, keine Ahnung, der Vater wieder ausrastet, dann habe ich auch wirklich jetzt wieder nicht das nicht richtig gemacht und dann muss ich jetzt in Zukunft noch mehr aufpassen, dass ich diese Fehler oder dieses schlechte Verhalten vermeide. Und dann ist, also, hat das also zwei Komponenten. Einerseits sich zu beruhigen, weil das andere Gefühl wäre, das ausgeliefert sein. Und als Kind kann man ja nicht weg. Dann ist das ja eine schlimme Ohnmachtserfahrung und das einfach schwieriger zu ertragen ist. Und auf der anderen Seite schützt es auch die Beziehung, weil ich in dem Moment, wo ich mich selber mit angreife, mich ein bisschen mit auf die Angreiferseite stelle. Und wenn der Papa das so schlimm fand und ich das selber mit auch so schlimm von mir fand, rücke ich ja wieder näher ran und sage, okay, wir kriegen hier zumindest jetzt nicht den Streit. Und ein Kind wird alles tun, um die Beziehung zu schützen. Das schließt ein bisschen an dem blauen Bein, was ich von Anfang gesagt habe, dass es Menschen gibt, die ihre Bindungsseite sehr priorisieren, also oder das ein Bindungsbedürfnis eher priorisieren, die dann auch eher Schuldgefühle haben. Das hat damit zu tun, dass die wahrscheinlich in Umständen groß geworden sind, wo sichere Bindung ist, also nicht unbedingt Überfluss gab, wo man wirklich ein bisschen aufpassen musste, dass die Bindungen erhalten bleiben und dass das alles halbwegs harmonisch und friedlich und stabil bleibt. Und die Menschen haben einfach gelernt, ich passe da mal besser drauf auf. Und die haben natürlich dann in der Folge auch eher als eben diese Bewältigungsstrategie, wie du es auch gerade beschrieben hast, eher die Neigung dann zum Beispiel zu grübeln und Schuldgefühle zu haben und das eben sozusagen eher so auf sich zu sehen und das Wir und das Bedürfnis des anderen sozusagen sehr in den Vordergrund zu stellen. Genau.
Ja, und bei Kindern ist ja auch so, wenn jetzt ein Kind sich nicht denken würde, ich bin es ein bisschen selber schuld, ich habe vielleicht was falsch gemacht, was wäre die Alternative, ne? Wie du sagst, wäre das ja ein Gefühl des Ausgeliefertseins, aber ne, was wäre denn dann der Grund, dass jemand gemein zu mir war, dann heißt das ja, ich bin nicht liebenswert, also oder dann bin ich nicht, ne, respektierwürdig. Meine Eltern, die eigentlich die Aufgabe haben, mich zu schützen und für mich zu sorgen, tun das nicht, also am besten suche ich mir dann einen möglichst logischen Grund, nämlich, ja, war ja auch zu spät mal wieder oder ich habe es nicht deutlich genug formuliert und so, weil ansonsten ist ja die Schlussfolgerung noch viel trauriger.
Absolut. Ich überlege gerade, welcher Beitrag da jetzt nochmal gut für uns so dran anschließen könnte. Vielleicht, wir haben eine Coachin, die sich mit dem Imposter-Syndrom beschäftigt. Und das könnte man jetzt sozusagen, finde ich, so ein bisschen in der Verlängerung, kann ich dem vertrauen? Kann ich mir vertrauen oder eben nicht? Und was hat das damit zu tun, dann Schuld zu empfinden, vielleicht da einspielen können?
Sehr gerne.
Mein Name ist Vera Thienert und ich begleite als Coachin beruflich erfolgreiche Menschen mit Impostergefühlen dabei, mehr berufliches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Im Kontext dieses Gefühls, eine Mogelpackung zu sein, jeden Moment als Hochstapler enttarnt zu werden, tauchen bei meinen KlientInnen auch Schuldgefühle sehr, sehr, sehr häufig und auch teilweise sehr ausgeprägt auf. Zu verstehen ist das vor dem Hintergrund, dass Menschen mit Impostergefühlen meist unbedingt vermeiden wollen, Fehler zu machen. Sie wollen alles richtig machen. Sie wollen alles 100% und besser machen. Es fällt ihnen schwer, sich Trial and Error, einen Entwicklungsweg, einen Lernweg zuzugestehen, sich zuzugestehen, etwas noch nicht zu können. Und vor diesem Hintergrund wählen die meisten Menschen mit Impostergefühlen eine von zwei recht typischen Coping-Strategien, die häufig nur kurzfristig oder mittelfristig wirklich hilfreich sind. Das eine ist die Prokrastination, also die berühmte Aufschieberitis. Die innere Denkweise ist dann so, was ich gar nicht erst anfange, da kann ich auch nicht scheitern, da kann ich keine Fehler machen. Das ist häufig auch nicht wirklich eine bewusste Entscheidung, sondern das passiert so unbewusst, dass man die Dinge vor sich herschiebt. Das kennen wahrscheinlich viele der ZuhörerInnen, auch die, die keine Impostergefühle haben. Stichwort Schuldgefühle. Meine Kundinnen, die häufig prokrastinieren, haben diesbezüglich allerdings gleich auch wieder Schuldgefühle, weil sie wissen, oh, ich müsste doch eigentlich mal und ich habe immer noch nicht und ich hatte mir doch vorgenommen, jetzt habe ich es immer noch nicht angegangen und ich weiß ja auch, dass ich mir dadurch Chancen auf Erfolg und Sichtbarkeit verbaue und dass ich potenziell auch Menschen enttäuschen könnte. Meine Führungskraft hat mir hier diese tolle Option eröffnet und ich komme einfach irgendwie nicht in die Puschen. Also da sind viele Schuldgefühle da.
Ja, ich würde da mal einen kurzen Punkt machen, weil ich spannend finde, den Aspekt, klar, des Prokrastinierens als eine vermeintliche Lösungsstrategie der Psyche, die nur so mittel viel Sinn macht, aber naja, also wir haben ganz viele, glaube ich, solcher Coping-Strategien in uns, die irgendwie so mittel viel Sinn machen, aber irgendwie das beste Werkzeug sind, was wir oft in der Tasche haben. Und was ich ganz spannend finde, ist der Aspekt, den sie beschreibt, dass dann oft Schuldgefühle auch entstehen im mit sich selber sein, also dass man sich selber so Vorwürfe macht, weil man das eigene Verhalten so lächerlich findet oder so unangemessen oder so unerwachsen. Also ich glaube, den Aspekt hatten wir noch gar nicht so dolle, diese Selbstbewertung, die erstmal gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit anderen stehen muss. Klar, in der Regel stehen da andere dahinter, die auf irgendwas warten, denen man was zugesagt hat, aber das kann ja auch wirklich sein, dass man sich selber aus dem tiefsten Inneren was vornimmt und ein Hobby hat oder einen eigenen Haushalt macht und es guckt niemand und eigentlich bewertet niemand und irgendwie sind wir dann unser größter Feind, der dann drauf guckt und sagt, oh, du Nichtsnutz, was kriegst du eigentlich hin? Ne? Wie alt musst du eigentlich noch werden, um dein Leben in den Griff zu kriegen?
Zumal wahrscheinlich ja auch die KollegInnen gar nicht mit so einer Härte oder mit so einem Vorwurf dem gegenüberstehen würden und da sachlicher und professioneller vermutlich, ne, einfach lösungsorientiert schauen würden, okay, was braucht es noch, wie können wir es jetzt angehen? Und diese Bewertung, dieses Unverzeihliche und wie schlecht das ist, dass man jetzt das nicht gemacht hat, ganz bestimmt dann eher in den allermeisten Fällen eine Projektion ist, ne? Also dass die eigene Selbstabwertung. Und genau, also zu diesen dysfunktionalen Bewältigungsstrategien, also dysfunktional halt, wenn die Bewältigungsstrategie früher mal sinnvoll war und heute mehr schadet als nutzt, wäre das in der Schematherapie eine erduldende Strategie. Also zu sagen, ich stimme dem inneren Kritiker zu. Der innere Kritiker, der sagt, du bist nicht gut genug und das du bist eine Enttäuschung oder wie auch immer. Und als Reaktion darauf, das Schuldgefühl zu haben, das sagt, ja, das stimmt, ich bin auch wirklich, also das Letzte, das geht auch nicht, ne? Und was bin ich für eine Zumutung? Das hat, also man könnte sich fragen, was hat das denn jetzt für Nutzen? Man fühlt sich ja furchtbar dabei, aber man nimmt auch dem Kritiker den Wind aus den Segeln. Und das ist so ein bisschen auch so, als würde man, keine Ahnung, auf dem Schulhof gegenüber dem Mobber sagen, ja, ich weiß, ich habe eine hässliche Jacke an, weil dann kann das schon niemand mehr sagen. Und selber sozusagen es vorwegzunehmen, die Kritik und Ablehnung, ist wie so in so eine, sich in so eine Muschelschale zurückzuziehen und schon in so eine Art inneren Schutzmodus zu gehen, wo einen zumindest dann kein Angriff und keine Attacke mehr kalt von hinten erwischen kann. Und letztendlich ist das auch wie so eine Art komische, so ein bisschen Schuld abtragen, glaube ich, subjektiv für viele Menschen, dass wenn sie schon etwas machen, was nicht in Ordnung ist, dieses sich selbst zu geißeln und sich selbst sozusagen damit wenigstens schlecht zu fühlen, irgendwo die Schuld ein bisschen mindert. Und ich fand das auch mal, es ist schon ultra lange her, da habe ich irgendwann mal diesen Spruch gehört, Schuld verhindert nicht, dass man etwas tut oder Schuldgefühl verhindert nicht, dass man etwas tut, aber es raubt einem den Spaß dabei. Und dass dieses wenn ich jetzt wenigstens auch keinen Spaß mehr dabei habe, macht mich das wenigstens zu einem besseren Menschen, wenn ich denn dann schon.
Wenn ich mich hier schon abgrenze, dann muss ich mich eigentlich wenigstens dafür zermartern, weil ansonsten wäre es ja noch schlechter, wenn ich es dann auch noch genieße, dass ich mich abgegrenzt habe.
Ja, oder wenn ich die Arbeit nicht mache, wenn ich prokrastiniere sozusagen, ne, dann wenn ich da schon nur faul rumhänge so, und wenn ich mich aber nicht entschuldigt dafür fühle, bin ich moralisch wieder so ein bisschen auf der besseren Seite, vermeintlich. Und das mit dem Abgrenzen, ich finde, also da, und das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, weil ich das auch oft in der Arbeit erlebe, dass da manchmal auch in so einer Verstrickung auch einfach viel Projektion passiert. Ich habe also zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach einer Trennung oder so, obwohl vielleicht wirklich beide Partner absolut d'accord waren, dass sie nicht mehr glücklich miteinander waren und das wollten, es trotzdem dazu kommen kann, dass jemand ganz extreme Schuldgefühle entwickelt. Und wenn man da ein bisschen tiefer geht, ist oft der Fall, dass es da selber eine Verlassensthematik gibt, also dass man selber vielleicht mal Verlassenheit schlimm erfahren hat und dann in dem Moment, dass in der aktuellen Hier- und Heute-Situation auf, also das selber noch mal ein bisschen spürt und dann aber aufs Gegenüber projiziert, weil das manchmal leichter ist, es bei jemand anders wahrzunehmen als in sich selbst. Dieses abgespeicherte Thema verlassen werden ist was ganz, ganz Schreckliches, was existenziell Bedrohliches, was auf jeden Fall verhindert werden muss, was, weiß ich nicht, wenn man klein war und existenziell abhängig von seinen Eltern oder die für einen zuständig waren, ja auch Sinn gemacht hat. Und wenn das noch sozusagen so in einem schlummert und ausgelöst wird oder ne, aktiviert wird, dass wir dann manchmal das ganz stark im Gegenüber erleben können, wie vermeintlich schrecklich das doch jetzt für die andere Person ist. Und beim Loslösen oder der Emanzipation aus der Elternbeziehung, weil das vielleicht einfach, wenn man da neutral drauf guckt, einfach das gar nicht jetzt so ergiebig ist, der Kontakt, ne? Dass man gar nicht unbedingt so fröhlich dadurch wird, dass man jetzt viel häufig mit den Eltern spricht oder da viel Zeit verbringt, weil die Gemeinsamkeiten vielleicht gar nicht so groß sind oder weil das gegenseitige Verständnis oder der Umgang gar nicht so toll ist, dass dieses Schuldgefühl, was dann empfunden wird, oft damit zu tun hat, also dass damit eher das eigene, die eigene Trauer sozusagen über das, was so unerfüllt in der Beziehung ist, da nicht so ran zu müssen. Also auch da wieder als Machtfantasie, wenn ich irgendwie da noch was dran machen kann als bessere Tochter oder Sohn, dann ist ja auch irgendwo noch Hoffnung. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, da gibt es jetzt wirklich auch nichts, nicht das für mich zu holen, was ich gebraucht hätte oder was ich mir heute wünsche, dann
ist es so ein bisschen endgültig, ne? Dann, also dann.
Dann wird das endgültig. Und dann ist das, dann ist das so der Schritt raus aus der Verstrickung und rein aber auch in den Trauerprozess. Von dem, ne, was, solange man noch irgendwie sagen kann oder sich innerlich entweder streiten mit er, also, ne, ich bin schlecht, sie sind schlecht oder eben sich schuldig fühlen, so viel gebe ich rein und so viel grenze ich mich jetzt ab, aber immer, ne, in so einem Inneren hin und her, bewahre ich mich vor dem Punkt, die Fakten sozusagen anzuerkennen und eigentlich dann sich vor allem mit der eigenen Traurigkeit und ja, oder eben dem, was wir vermeintlich dann dem anderen antun. Denn ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, das ist ja wirklich häufig, dass dann auch Klientinnen sagen, ich fühle mich so schuldig, wenn ich jetzt dieses Jahr zu Weihnachten nicht zu meinen Eltern fahre oder wenn ich da jetzt irgendwie mal sage, nee, ich habe jetzt keine Zeit zu telefonieren oder so. Und wenn ich dann nachfrage, ist das denn wirklich so schlimm für ihre Mutter? Sitzt die da jetzt den ganzen Tag einsam? Nö, für die ist das eigentlich gar nicht schlimm. Die hat eigentlich auch genug zu tun und so weiter. Also es ist noch nicht mal dann oft gar nicht in der tatsächlichen Beziehung ein Konflikt. Und trotzdem können die Schuldgefühle da riesengroß sein. Und gerade eben da, wo Sachen halt unerfüllt geblieben sind. Hast du das auch so erlebt in deiner Praxis?
Ja, ich glaube, es gibt beides, ne? Die Schuldgefühle, die, wenn man bei der anderen Person nachfragen würde, sich als vielleicht unnötig entpuppen, also wo die andere Person sagen würde, nee, ist für mich echt völlig in Ordnung. Ich freue mich eigentlich, dass du gerade mal Nein gesagt hast. Versus vielleicht die die auch durchaus befeuert werden, gesellschaftlich oder von der anderen Seite, ne? Und ich gerade, also die.
Aber das finde ich wichtig, da gibt es ja noch die dritte Variante. Es gibt vielleicht jemand, der wirklich bedürftig ist, also jetzt die Mutter, der geht vielleicht wirklich ultra schlecht. Dann gibt es die Mutter, die oder den Vater oder wer auch immer, ne, Oma, die sagt, nee, Kind, braucht gar nicht, ist alles in Ordnung. Und dann gibt es aber auch die Variante, wo auf das Schuldgefühl gespielt wird, aber wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich auch nichts passiert, wenn man da also nicht die Versorgung des Elternteils übernimmt.
Ja, ich glaube, es gibt ja durchaus die, die Fälle, wo auch was passiert, also wo durchaus was passieren kann, ne, wenn wir uns abgrenzen. Wenn kommt ja auf das auf die Reflektiertheit und die Kommunikationsfähigkeit des Gegenübers an. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die ein Nein oder ein Grenze ziehen so schwer aushalten können, dass es dann wirklich schlimm verletzend wird und dass dann mit Abbruch von Beziehungen gedroht wird oder gemeine Sätze fallen und so, ne? Also dass dann durchaus bedrohlich werden kann. Deswegen zögerte ich gerade so, ne? Ich glaube, das gibt schon auch. Nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem wichtig, die eigenen Grenzen zu finden und dafür einzustehen, ne? Und auszuprobieren ist, ja, und muss ich da nicht vielleicht auch aushalten, dass jemand anders sich abwendet.
Wobei ich finde, diese Angst vor dem Konflikt, finde ich, ist nochmal was anderes als Schuldgefühl. Mhm. Also zu sagen, oh, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie diese Disharmonie und all das, ich sag mal, das Preisschild, was da in der Abgrenzung jetzt hängt, dass es hier schlechte Stimmung gibt jetzt für die nächsten Wochen und Monate oder Vorwürfe und so weiter. Ich finde, das ist nochmal so ein Bedürfnis. Das ist vielleicht eher auch dann irgendwie eher so ein bisschen so eine Angst oder ne, der Wunsch, den Konflikt zu vermeiden. Und das Schuldgefühl, finde ich, das sagt einem ja eher, du bist zuständig, das ist deine Aufgabe. Und da, das war so ein bisschen mein Punkt zu sagen, inwiefern ist man das für einen erwachsenen Menschen als Kind da, dass es sich zumindest lohnt, da nochmal von oben ein bisschen auch unemotional drauf zu gucken und sagen, was ist denn wirklich eine frei gewählte, nach den eigenen moralischen Vorstellungen wirklich angemessene Rolle? Was muss ich da übernehmen und was muss ich da nicht übernehmen? Und was zum Beispiel wir nicht übernehmen müssen, ist für die Eltern vor jedem Ungemach zu bewahren und vor jeder Frustration zu schützen oder dass jede emotionale Schwankung aufzufangen, immer Gewehr bei Fuß sein oder so. Das ist ganz sicher nicht die, Rolle oder die Aufgabe.
Ich glaube, was die Schuldgefühle im familiären Kontext besonders hartnäckig macht, ist, dass wir zu so einem, ja, ein moralisches Verständnis, was wir wahrscheinlich früh mitbekommen, ist, man hilft sich gegenseitig. Du, ne, oder auf dem beruflichen Kontext, Win-Win-Situation. Was hast du davon? Was habe ich davon? Und im Generationsverhältnis ist es ja ein bisschen so, als wäre der Deal, ich ziehe dich die ersten 18 Jahre groß und gebe dir was und dafür bist du als Gegenleistung ein Leben lang erreichbar, dankbar, wie auch immer, ja, oder pflegst mich, wenn ich älter bin, also oder ich will es gar nicht so oft nur eine Person, sondern ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen das Narrativ von Familie, dass man so gegenseitig sich eigentlich für immer verbunden ist. Und das, was ich daran so...
Man muss doch.
Ja, und dass dadurch das Schuldgefühl riesig ist, weil man, also wenn man natürlich jetzt denkt, jede einzelne Leistung der Eltern ist etwas, was man wieder zurückzahlen muss, dann startet man ja mit einem riesigen Schuldberg ins Leben, wenn man mal so weit ist, dass man vielleicht selber Entscheidungen treffen kann und Finanzen hat und so weiter. Und was ich aber daran eben so unfair finde, ist, das ist ja ein Vertrag, der mit einer komplett unmündigen Partei geschlossen wurde. Ne? Die eine Seite entschließt sich, ich bekomme Kinder, kann sich am Anfang verhalten, wie sie möchte und sagt dann später aber, hör mal, wir haben doch hier einen Familienvertrag geschlossen. Und dabei war die eine Seite noch ein Embryo, ne? Das ist das, was daran so perfide ist und was sich manchmal lohnt anzuschauen.
Total, ja. Eine wichtige Unterscheidung auch, ne, wo, ich sag mal, auf der Verpackung Eltern-Kind-Beziehung draufsteht, ne, Mutter-Kind, Vater-Kind, heißt ja nicht, dass es unbedingt immer auch inhaltlich so da drin ist. Also im Sinne von Erziehung, irgendwie so viel, weiß ich nicht, Kleidung, Essen, Dach über den Kopf gegeben, dass man irgendwie groß geworden ist oder wirklich auch beeltert im Sinne von beigestanden und ne, also in die emotionalen Bedürfnisse entsprechend gestillt und emotional erreichbar und verlässlich und so weiter, Orientierung, Sicherheit, Liebe, all das geboten. Und da bin ich mir relativ sicher, dass wenn das vorhanden war, dass man das nachher sich nicht rechtlich einklagen muss, dass es zurückkommt, weil Bindung ja so nicht funktioniert, weil dann ja eine Bindung eine liebevolle Bindung geschaffen ist, die ja fortbesteht und auch selber dann ne, den Wunsch aus der Bindung und aus der Bezogenheit heraus macht, sich auch zurückkümmern zu wollen. Und du hast gerade in deiner Erklärung so ein bisschen gewechselt zwischen, eigentlich reden wir über Bindung und Liebe und Beziehung, aber eigentlich auch über so einen Rechtskontext, sein Recht durchsetzen. Hier, ich habe hab das und das für dich getan und deswegen kann ich das und das jetzt auch so einfordern. Und was man so und den Grundzügen von Sozialkompetenz irgendwie lernt, ist, dass das in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht funktioniert, sein Recht durchzusetzen, weil das einfach bedeutet, jetzt zähle nur ich. Ne, ich habe hier, also mein Bedürfnis zählt und deins ist jetzt unter ferner Liefen. Und in funktionierenden Beziehungen muss es aber immer um beide gehen. Ne, da muss es immer um das eigene Bedürfnis und die Wünsche und die Position gehen und auch um den anderen gleichermaßen. Und dass es immer wieder um Aushandeln und um Kompromisse geht und um möglichst flexibel sozusagen, dass das da eben wechselt, wer jetzt gerade mit seinem Bedürfnis im Vordergrund ist. Und das von daher, und da glaube ich, da hakt es dann auch oft, ne? Das, oder ne, gerade wenn jetzt vielleicht jemand in einer Generation ist, wo er selber auch erlebt hat, als ich groß wurde, ging es auch nie um meine Bedürfnisse. Warum sollte es denn jetzt um die Bedürfnisse meines Kindes gehen? Nein, jetzt bin ich doch Elternteil und jetzt kann ich das so einfordern. Und das aber nicht eine Meinung ist oder so, sondern dass er einfach und so, dann es wird nicht dazu führen, dass sich aber alle Parteien wohlfühlen in der Konstellation. Und wenn man möchte, dass man sich gemeinsam wohlfühlt und dass es allen gut geht, funktioniert das halt dann nicht so mit dem Einfordern. Aber du hast natürlich völlig recht. Das heißt nicht, dass es nicht auch trotzdem in den Köpfen so drin ist. Sowohl in den der Eltern als auch in dem, ich sag mal, der innere Kritiker oder ne, so das Introjekt der Eltern sozusagen, was sagt, doch, da muss man aber, was sonst ist man eine schlechte Tochter. Da, also deine Eltern muss man ehren. Und das ist natürlich, kann einem das Leben schon auch ein bisschen schwer machen. Also wenn die äußeren Konflikte oder Schwierigkeiten in dem, wie wir unsere Bedürfnisse so befriedigen, gelernt haben, sich eher dann so ins Innere verlagern, kann das eine Rolle spielen in der Entwicklung zum Beispiel einer Depression. Und deswegen passt es auch sehr gut, dass also starke Schuldgefühle auch mit zu dem Symptombild einer Depression gehören. Das kommt dann gar nicht so selten vor. Und das schildert jetzt die Eva für uns ganz eindrücklich. Eva kennt man von Instagram als Depri-Disco. Und die ist eine ganz tolle Grafikdesignerin, die zu dem Thema selber so Illustrationen entwickelt hat. Und die hat auch ein Buch gemacht mit so ganz tollen Illustrationen zum Thema Depression. Das heißt, die Gedanken sind Blei. Und das ist so schön. Sie schreibt dazu, das ist ein Buch, was man auch lesen kann, wenn man in einer depressiven Episode ist, weil es nicht so lange Konzentration erfordert. Genau, sie hat selber auch noch eine Firma für Produktentwicklung und sagt, sie hat eine rezidivierende depressive Episode, seitdem sie 13 ist. Das heißt, sie kennt sich in dem Thema gut aus, hatte ich gesagt. Gut, dann hören wir doch mal rein.
Hi, ich bin Eva und ich betreibe den Instagram-Account Depridisco, auf dem ich über meine wiederkehrenden Depressionen berichte. Und das Gefühl der Schuld kommt mir da auch immer wieder unter, denn ich bin ziemlich gut darin, mich für alle möglichen Dinge fertig zu machen, für die ich eigentlich gar nicht so viel kann. Ich fühle mich schuldig für meine Depressionen, die ich mir ja gar nicht selber ausgesucht habe, für die ganzen Versäumnisse, die dadurch entstehen, wenn ich antriebslos im Bett liege und nicht mal aufstehen kann, um mir was zu essen zu kochen. Ich lasse ja meine KollegInnen und FreundInnen und KundInnen im Stich, weil ich plötzlich nicht mehr funktioniere. Und das lässt mich echt sehr schlecht fühlen. Und dann dieses unfassbar große schlechte Gewissen, wenn ich es mal wieder nicht schaffe, auf liebe, sorgenvolle Nachrichten zu antworten. Das killt mich am meisten. Ich fühle mich schuldig, dass ich einen Teil meines Lebens verschwende, auch wenn ich ja eigentlich genau weiß, dass ich für all das gar nichts kann. Ich habe mir das ja nicht freiwillig ausgesucht und trotzdem behandle ich mich während meiner depressiven Episoden wie eine Schwerverbrecherin und werte mich total ab. Ich verurteile mich für alles und ich fühle mich dann einfach unfassbar schlecht. Ich fühle mich sogar auch schuldig dafür, dass die Polarkappen schmelzen oder dass meine Freundin hangry ist. Und manchmal, da fühle ich mich auch einfach ohne Grund schuldig und ich mache mich jedes Mal so richtig fertig dafür. Es ist dann so ein bisschen so, als hätte ich wie so einen Schuldmagnet in mir drin. Ich ziehe alles an und fühle mich für alles schuldig und ich kann gar nicht mehr filtern, was jetzt wirklich zu mir gehört und von welchen Gefühlen ich mich eigentlich mehr abgrenzen müsste. Ich durfte mal in einer Psychoedukationsgruppe lernen, welche Symptome zu einer Depression dazugehören. Und übermäßige Schuldgefühle sind ein Teil des Symptomrepertoires meiner Depression. Und als ich das gelernt habe, hat mir das auf jeden Fall geholfen, mich so ein Stück weit davon abzugrenzen. Aber das ist natürlich gar nicht immer so leicht.
Ja, ich finde, also erstmal danke an Eva fürs persönliche Teilen, das schätze ich ja immer sehr und davon lebt unser Podcast ja auch. Und auch danke fürs Teilen, dass so Psychoedukation eben doch helfen kann. Das meint eben das Lernen darüber, wie unsere Psyche eigentlich funktioniert. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum wir unseren Podcast machen, weil wir daran glauben, dass das ganz erleichternd sein kann, irgendwie zu hören, ah, okay, andere haben auch solche Gedanken oder ne, ich bin mit irgendwas nicht alleine. Ja.
Auf jeden Fall. Und finde das auch so sehr schön eindrücklich, wie sie das beschreibt, dass dann irgendwann dieses Schuldgefühlsthema alles so an sich reißt. Ne? Wenn sie sagt, dann bin ich irgendwann an allem schuld. Mein Supervisor sagte mal, also früher hat man ja eher irgendwie gedacht, irgendwie kommt erst der Gedanke und dann das Gefühl. Und er meinte, nee, wenn man in einer bestimmten Stimmung ist oder ein bestimmtes Gefühl hat, dann fallen einem schon die richtigen Gedanken dazu ein. Und ich finde, das passt so, wie sie das so sagt. Ne? Dieses Schuldgefühl ist so groß, dass es sich sozusagen darin ausdrückt, in allen möglichen, völlig austauschbaren, schlimmen Gedanken so. Und genau, wenn man nachher am Ende so ein bisschen darüber reden, wie man damit umgehen kann, denke ich, dass es wichtig ist, sich diesem Gefühl so zuzuwenden und sich dem das da so drum zu kümmern. Aber sehr leidvoll natürlich auch und ja, und auch ein schönes Beispiel dafür, dass einen die eigenen Gefühle dann auch eben anlügen. Also nicht, dass sie nicht ihre Berechtigung haben oder auch, dass die Bedürfnisse dahinter nicht wichtig genommen werden müssen, aber denen zu glauben wäre natürlich fatal. Also in so einer Situation.
Ja, und wir sind jetzt ja irgendwie mitten in der, ich sag mal, Praxis angekommen oder Anwendungsbeispielen sozusagen von Schuldgefühlen und wo die so auftreten können. Hatten jetzt schon ein paar, die Vera Thienert, die uns gerade von dem Impostor-Coaching erzählte, hat in ihrem O-Ton auch noch berichtet von Schuldgefühlen, die auftreten, wenn jemand sehr perfektionistisch ist und dann auf jedes Mühe guckt, was irgendwie falsch sein könnte, ne, dass das so der andere Weg ist, mit Impostor umzugehen, dann alles sehr, sehr perfekt machen zu wollen. Aber wenn wir es sehr perfekt machen wollen, ist natürlich auch viel Raum dann doch für Schuldgefühle, weil wer ist schon perfekt, ne? Und auch dieses, wenn wir es ganz perfekt machen, dann denken wir oft, das sind wiederum die anderen schuld im positiven Sinne. Also das haben die geschafft. Ich habe ja auch ein tolles Team, also wenn es gut gelaufen ist, ne? Ich habe ein tolles Team, ja, mein Chef war ja auch super zu mir, also dass man da die Schuld dafür, dass es gut gelaufen ist, bei den anderen sucht und wenn es schlecht gelaufen ist, suchen wir sie bei uns. Also das ist auch ein ganz spannendes Thema, da können wir gleich nochmal drauf gucken, wie das ist, wenn man eigentlich Schuld bei anderen sucht oder Kontrolle. Aber bevor wir das machen, haben wir noch eine andere Selbstbeschreibung. Und zwar von Stefan, der uns anonym erzählt, wie er das Thema Schuldgefühle erlebt und in welchem Zusammenhang. Ich spiele das mal direkt ab.
Meine Gedanken zum Thema Schuldgefühle. Bei mir wären die Schuldgefühle im Kontext meines Bildungsaufstiegs quasi thematisiert. Also Schuldgefühle kenne ich ganz gut. Vor allen Dingen habe ich aus heutiger Perspektive, in der ich ganz neue Umgangsformen lernte, aber auch Kommunikationsweisen oder der Umgang mit Emotionen, rückblickend auf mein Ich von vor ein paar Jahren, ja, sehr starke Schuldgefühle, aber auch Verständnis, weil mir bewusst wurde, in was für gewaltvollen System ich eben unterwegs war und neben dessen, dass ich sehr viel Klassengewalt persönlich erlebt habe, ja, auch durch Eltern, die sehr beherrscht waren und eben sich nicht so frei entfalten konnten und sehr wütend und frustriert und das eben an ihren Kindern ausgelassen haben, kam das auch so dazu, dass ich ebenfalls wieder meiner eigentlichen Natur, wie ich heute weiß, gehandelt habe und beispielsweise mich mit meinen Brüdern gestritten habe, auch teilweise heftiger, als es vielleicht in anderen Familien ist. Und das hat dann durchaus auch Schuldgefühle bei mir verursacht, beziehungsweise führte einfach, also auch nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch außerhalb in Freundschaften und so war das immer mal vielleicht ein Thema, dass ich da anders reagierte als jetzt jemand, der eben bessere Coping-Strategien mit an die Hand bekam. Der zweite Punkt ist, dass ich im Zuge meiner Emanzipation auch immer wieder, um diesen ganzen Klassismus zu verarbeiten, zu kompensieren oder aus der ganzen Prekarität heraus, habe ich tatsächlich auch Suchtmissbrauch, also wie nennt man das, Substanzmissbrauch, genau, getätigt, genau damals. Und es gab eine Zeit lang, da habe ich mich auch sehr dafür geschämt, da habe ich auch so eine gewisse Schuld gefühlt, also eben so und so zu sein, abhängig zu sein und so. Und das hat sich aber mit der Zeit, also mit dem Verstehen rund um den Klassismus, dann doch sehr in Verständnis aufgelöst. Also das führte dann so zu einer Art Amnesie in vielerlei Hinsicht, so dass ich auch meinen Eltern viel, viel weniger vorwerfe als früher und mir selber immer zunehmend erlaube, schuldfrei durch die Gegend zu rennen.
Ja, also auch da nochmal vielen Dank an Stefan fürs Schildern einer sehr persönlichen Geschichte. Und ja, was mir da so durch den Kopf ging, war ja eigentlich auch das, was Stefan selber schon so reflektiert hat, dass genau, Stefan ja sagte, ich wusste es nicht besser. Also das waren so meine Werkzeuge. Und das ist ja was ich irgendwie gebetsmühlenartig immer auch mal wieder wiederhole, dass wir eigentlich alle immer unser bestmöglichstes Werkzeug nutzen. Und das mag manchmal von außen doof aussehen, wenn jemand eine Türe mit einer Axt zerschlägt und nicht mit einem Schlüssel öffnet. Aber wenn die Person ansonsten nur, ich sag mal, eine Kettensäge und eine Pistole hat, dann ist vielleicht die Axt das Naheliegendste sozusagen. Und das ist ja das, was er auch beschreibt, was ihm dann geholfen hat, nochmal drauf zu schauen und so ein bisschen milder mit sich selber zu werden im Nachhinein und zu sagen, oh, es ist mir ganz schön unangenehm im Rückblick, wie ich mich verhalten habe, zu anderen, wie ich mit mir war, wie ich mit anderen war. Aber ich glaube, ich wusste es nicht besser. Oder wie hast du den O-Ton gehört?
Ja, und ich denke auch genau so daran, wie du. Also wenn wir jetzt so ein bisschen schon so mit einem halben Bein so in die Richtung gehen, wie kann man denn eigentlich damit gut umgehen, finde ich, bietet gerade so viel schöne, also dass man anhand seiner Beispiele das so gut zeigen könnte. Also in einer Therapie- oder Coaching-Situation sprechen wir da manchmal auch davon, dass wir so unsere innere Löwenmutter brauchen. Also im Prinzip den Anteil, der so zum gesunden Erwachsenen gehört, der sich wirklich verteidigend und schützend vor diesem offensichtlich ja sehr bedrängtem oder, ne, oder verletzbaren, also sich irgendwie schützen müssenden Kind-Ich in dem Moment. Wenn er zum Beispiel sagt, ah ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Drogen genommen, das ist ja ganz furchtbar und ganz, das macht man ja nicht. Dann stelle ich mich manchmal so beispielhaft wirklich oder hin und sage, okay, und wenn es jetzt darum ging, dass man jetzt, oder wenn man jetzt wirklich sieht, okay, was hatte denn dieses Kind oder dieser Mensch alles zu verpacken in dem Moment? Was musste der alles aushalten? Was hatte der alles zu jonglieren? Und wie wenig Ressourcen standen zur Verfügung, um da irgendwie durchzukommen? Und wie wahnsinnig tapfer und auch schlau und auf so einem verlorenen Posten da irgendwie noch den Laden zusammenzuhalten und nicht komplett zu dekompensieren. Und dann puste ich mich manchmal auch auf. Und wer wagt es da, jetzt irgendwie das noch zu bewerten, ne, ohne das auch nur ansatzweise irgendwo Mitgefühl zu haben, wie schwierig das war. Wir können alle heilfroh sein, dass es überhaupt diese Strategien gab, ne, dass er oder sie jetzt hier noch so sitzt. Und dieses, also nicht nur so, ja, komm, ist ja mal nicht so schlimm, sondern nein, es war mit Sicherheit die einzige Möglichkeit in dieser Situation. Und es war so gut, genau wie du es gerade gesagt hast, es war so gut, wie es ging in dem Moment. Und das müssen wir würdigen. Und alles andere ist auch nicht fair. Und genauso also so Schuldgefühle entwickeln sich ja auch sehr häufig durch zum Beispiel Überforderungssituationen. Also auf jeden Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, wenn die Eltern nicht viel da sind oder man ist alkoholkrank oder depressiv und das Kind fühlt sich, übernimmt vielleicht immer mehr auch so elterliche Aufgaben, aber fühlt sich eigentlich überfordert, dann dass diese Überforderung führt nicht unbedingt dazu, dass das Kind denken könnte, oh, hier wird mir aber auch ein bisschen viel zugemutet. Also das Kind kann nur denken, ich muss es ja offensichtlich eigentlich können. Und wenn ich nicht besonders gut kann oder nicht ausreichend gut, dann muss es mein Fehler sein. Ne? Dann nimmt es die Schuld sozusagen da auf sich und wird sich im weiteren Verlauf auch eher dazu neigen, sich schuldig zu fühlen. Aber eigentlich war es eine Überforderungssituation. Und dann ist es wichtig, also das machen wir dann halt in einer therapeutischen oder auch Coaching-Arbeit, um das aufzulösen, das auch wieder gerade zurück, auch ein bisschen da in die Vergangenheit zu reisen und zu sagen, hey, das ist hier eine totale Überforderungssituation, das ist absolut gar nicht richtig, dass das überhaupt verlangt wird. Und wenn hier was schief geht, ist das Letzte, was man machen kann, das dem Kind von damals anzulasten oder das irgendwie zu bewerten. Und da, also ich bin jetzt absichtlich da so ein bisschen mit Temperament, weil ich das so wichtig finde, dass das da an der Stelle sich mit so einer Vehemenz da so schützend dann vorzustellen, weil dann braucht, also oder ich glaube, das ist so ein bisschen das Gegengift oder kann ein Gegengift dazu sein, zu diesem sich selber so zu beschuldigen dann in der Situation.
Total. Was ich gerade noch gedacht habe, ist das Thema Introjekt, hattest du ja angesprochen. Dass man also so, wie man das in der Tiefenpsychologie sieht, ist so, also wenn man ein Täter-Introjekt, wenn einem etwas passiert, und in diesem Fall in dem O-Ton gab es ja durchaus auch Andeutungen, dass es dass auch Unrecht geschehen ist oder Gewalt oder ne oder Abwertung, dass wenn wir das sozusagen in uns aufnehmen und entweder an anderen ausagieren, also zu einem Teil unserer selbst machen oder mit uns selber so umgehen, also ne, was bist du denn für ein Stück so mit uns mit eigener Stimme, dass es dann wieder, das passt zu dem, was du sagtest, dass uns das etwas näher an den Täter rückt und das etwas aushaltbarer macht, dass wir früher so behandelt wurden, weil die andere Alternative wäre, in vollem Umfang zu verstehen, dass jemand, dem ich ausgeliefert bin und der für mein Wohlergehen da ist, mich schlägt oder mich abwertet.
Ja. Genau, ne? So sagt man, glaube ich, in der tiefen Psychologie so als Abwehrmechanismus Identifikation mit dem Aggressor, so, ne? Das ist dann, dass man sozusagen sich mit dem, die Meinung übernimmt. Zum Beispiel wäre so ein typischer Ausspruch: Ach, ich wurde als Kind auch geschlagen, das hat mir nicht geschadet. Ne, so, das, und dadurch dem Schmerz so zu entgehen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Genau, und ja, da so Wege rauszufinden. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge hattest du auch Brené Brown und mit dem, was sie über Empathie sagt, angeführt damals und dieses nette Video, was wir da auch verlinkt haben. Und wahrscheinlich ist das auch was eben aus diesem Schuld- und Schamgefühl am ehesten rausführt. Alles, was ja das so verständlich macht, dass wie logisch das ist, dass wir uns verhalten haben, wie wir uns verhalten haben. Oder auch selbst, dass wir uns jetzt so fühlen, wie wir uns fühlen. Denn manchmal ist das ja sogar so doppelt, dass man sich dann noch dafür schämt, dass man sich so schuldig fühlt, weil man müsste ja eigentlich wissen, dass es eigentlich Quatsch ist und so weiter. Und ne, dann kann das sozusagen noch so auf so mehreren Etagen so stattfinden. Und da dann erstmal auch, ich sag mal so die Normalität des Ganzen, auch wenn es in manchen, wenn es sozusagen so pathologische Züge annimmt, ne, und sehr exzessiv und quälend wird, natürlich auch als solches benannt werden kann. Aber letztendlich, dass immer, ja, so in der inneren Logik das unglaublich viel Sinn gemacht hat und da auch erstmal ganz viel Verständnis so für verdient hat. Was auch also vielleicht ja so ein bisschen hilfreich sein kann, fand ich in dem O-Ton von der Nele Seert, ne, wie sie da so rangegangen ist. Ich habe die Nele, die Paartherapeutin ist, gefragt, etwas zu Schuld in der Paardynamik einzusprechen. Und vielleicht, genau, hören wir da doch nochmal rein.
Ja, das Thema Schuldgefühle, da fällt mir als allererstes ein, dass man sich nicht schuldig machen kann in der Beziehung. Weil wir früher oder später alle mal uns so verhalten, was nicht unbedingt cool ist für die andere Person. Weil jeder Mensch bestimmte Dinge vermeidet und dadurch auch jedes Verhalten, was wir haben, Auswirkungen auf die Beziehungsperson hat und auch negative Auswirkungen. Je länger man zusammen ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Und es wäre jetzt recht einfach, jemandem was vorzuwerfen und zu sagen, hey, da bist du schuldig oder da hast du Schuld, wenn man selber mit dem Thema keine Schwierigkeiten hat. Wenn man sagen könnte, ich mache das doch auch nicht, warum machst du das? Aber wir strugglen alle mit unterschiedlichen Sachen und wir benehmen uns alle irgendwo nicht vorbildlich. Und deshalb tut es gut, in der Beziehung so einen generellen kompetenten Umgang mit dem Thema Schuld zu haben. Und da ist die Frage, wie zur Hölle funktioniert das? Und wenn wir uns Schuldgefühle angucken, dann sagen die Schuldgefühle dir erstmal, dass du etwas getan oder gesagt hast, was negative Auswirkungen auf dich und oder andere hatte. Insofern ist Schuld fühlen zu können erstmal was richtig Gutes, weil wir die Fähigkeit brauchen, das überhaupt wahrzunehmen. Schuld aktiviert also die Selbstreflexion und das ist prima. Denn in der Selbstreflexion können wir uns anschauen, wozu wir uns so verhalten haben. Beispielsweise haben wir gelogen, um einen unangenehmen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und eine solche Erkenntnis ist zwar erstmal unangenehm, aber lädt uns auch ein, dass wir uns weiterentwickeln. Auf Paarebene bedeutet das, je mehr ich mich mit meinen eigenen Themen auseinandersetze, desto leichter ist es auch für die Beziehungsperson, das Verhalten, was ich damals gezeigt habe, zu entschuldigen. Denn durch die Reflexion kann ich jetzt und in Zukunft anders mit den Themen umgehen. So zeige ich Verantwortung und ermögliche korrigierende Beziehungserfahrungen. Und korrigierende Beziehungserfahrungen sind ganz doll wichtig, damit Vertrauen wieder aufgebaut werden kann.
Also vielen Dank an Nele. Nele ist Psychologin, Doktorandin, ist Paartherapeutin und Sexualtherapeutin und systemische Therapeutin, auch Dozentin, Kolumnistin und auch TV-Psychologin. Und ja, ich finde das, also ich fand das so schön, dass das das Erste ist, was ihr eingefallen ist dazu, zu sagen, wir können gar nicht das nicht tun. Also wir können gar nicht uns, also es verhindern. Entschuldigung, Katrin, ich glaube, der Hund ist einfach hochgekommen und ist jetzt an der Tür. Sorry.
Ach, Ärmel. Das müssen wir eigentlich drin lassen. Wir hatten früher immer die Hundesachen mit drin.
Ja, da klopft sie an. Kommt, der ist mir da so reingeschossen. Und ja, hallo, hier bin ich. So, jetzt bin ich ein bisschen raus.
Kein Problem. Ich kann dann auch noch mal was zu Nele sagen, was mir durch den Kopf ging. Ich finde schön, dass sie sagt, so der Weg raus ist ja eigentlich das Einzige, was wir machen können, ist reflektieren und uns verstehen lernen, dass wir es anderen gut erklären können. Uns selber, also wenn man sich selber besser versteht, das passt ja auch zu dem, was Stefan eben gesagt hat, als ich gelernt habe, mich zu verstehen, sind die Schuldgefühle weniger geworden, ne? Und dann kann ich sie auch einem Partner gegenüber verbalisieren, aber ja auch mir selber, dann kann ich so ein bisschen milder auf mich schauen. Und das passt auch zu dem, was Vera Thienhardt noch in dem Ende ihres O-Tons auch sagte, so dieses vielleicht im Zweifel auch mal mit jemandem anderen drüber sprechen und jemand anderen fragen, wie guckst du denn drauf? Weil wir sind ja oft mit anderen Menschen viel milder als mit uns selber. Ne? Also die Frage, was würdest du deiner guten Freundin raten, würdest du die auch so abwerten? Und ne, wenn jemand, den du liebst, das, wenn dem das passiert wäre, wäre die Person für dich unten durch oder wäre das vielleicht gar kein Problem? Ne? Und dieses mal durchsprechen, um so eine mildere Sicht zu bekommen, kann total helfen, ne? Oder das eigene Verhalten mit jemandem auch mal durchzusprechen. Ja.
Ja, Ich finde, so vom Ablauf würde ich, glaube ich, zuerst immer das ein bisschen daraufhin prüfen, ob man überhaupt eine Wahl hatte, weil man ja auch tatsächlich, ich sag mal, moralisch nicht schuldig werden kann, wenn man eine Entscheidung hatte. Also das finde ich immer insbesondere, wenn es um so Situationen in der Kindheit geht, wo wir eben ganz oft keine Wahl hatten oder auch bei diesem Thema, ne, sexueller Übergriff und so weiter. Wenn man dahin guckt, konnte ich das wirklich... konnte ich da wirklich was verhindern oder war das wirklich in meiner Macht oder war ich da wirklich Täter in der Situation oder nicht? Und das erstmal vorweg. Und wenn man sagt, okay, ich hatte da eine Wahl drin, ich hätte es anders entscheiden können und die Art oder die Art und Weise, wie ich entschieden habe, entspricht nicht meiner eigenen Vorstellung oder meinen eigenen Werten oder meinem eigenen Anspruch, dass dann, denke ich, in der Reihenfolge, dass erstmal wichtig ist, sich, ich sag mal, um sein eigenes Gefühl zu kümmern. Wenn wir uns nicht erst um uns selbst kümmern, werden wir auch nicht gut für die anderen da sein können. Also dann erstmal sich so zuzuwenden und zu schauen, wie ungnädig bin ich da, ne? Ist da so ein ganz aktivierter Ungnädiger? Also, ne, wenn man so sagt, das maligne Introjekt, was dann einen klein macht, also oder auch ne, der innere Kritiker, oder ist es ist es ein fairer, wohlwollender, angemessener Umgang damit? Ist es so, wie du sagst, ne, wie würden wir auch mit einer Freundin damit umgehen? Und wir haben immer ein Anrecht, dass mit Wohlwollen auf uns geblickt wird. Und dann kann vielleicht irgendwann eine Akzeptanz kommen. Ne? Nicht, dass man es gut findet, was man gemacht hat oder wie es war, aber dass es halt so war und dass es Gründe hat, dass es so gekommen ist. Und dass man es so stehen lassen, weiß ich nicht, aber dass man es, dass es existieren darf und dass man damit existieren kann. Und dann kann man sich sozusagen, finde ich, in die Beziehung wieder reinbegeben und sagen, okay, wenn ich mich daran so beruhigt habe und dadurch in der Lage war, ne, so diesen, ich sag mal, beunruhigten inneren Kindanteil zu beruhigen und wieder in so einen gesunden, erwachsenen Modus reinkomme, wo ich fair auf mich blicken kann und wohlwollend. Und dann kann ich auch Verantwortung fürs Gegenüber übernehmen. Okay, was habe ich denn da, was hat mein Verhalten für eine Auswirkung gehabt und kann ich da jetzt eine Verantwortung auch für übernehmen und schauen, was ich tun kann. Aber es wäre so ein bisschen so von dem Ablauf. Wenn man sonst zu schnell beim anderen ist, dann möchte man vielleicht schnell wieder gut machen und Absolution haben. Aber eigentlich geht es eher darum, so sein eigenes Unwohlsein oder seine eigene Angst so zu beruhigen oder eben das Schuldgefühl zu beruhigen. Und dann ist das auch nicht wirklich gut und nachhaltig fürs Gegenüber. Also dann, ne, wie du, das hatte ganz am Anfang, haben sie gesagt, die Schuld möchte gerne Wiedergutmachung leisten. Da würde ich wirklich sagen, also in der, wenn es um Paartherapie oder Paarberatung geht, da müssen wir wieder aufs Timing gucken, ne, ob das sozusagen jetzt ist, dass alles versprochen wird, um möglichst aus diesem schlimmen Schuldgefühl zu entgehen oder ob man wirklich schon in dem Moment da ist, wirklich von oben drauf gucken zu können und Verantwortung darin zu übernehmen und wirklich fürsorgliche, faire Entscheidungen für sich und andere treffen zu können. Und das, finde ich, ist so ein bisschen dann auch unsere Aufgabe als Fachperson, da so ein bisschen so drin einzuordnen und zu begleiten, wo sind wir da gerade und was ist jetzt dran und was ist jetzt hilfreich.
Ja, ich finde, das sind eigentlich schon total schöne Abschlussworte auch, ne, mit dem, wie kann ich damit umgehen. Und da würde ich gar nicht so viel hinzufügen wollen. Ich merke, dass ich noch so auf einem Gedanken sitze, der ist ein bisschen fachlich, aber den würde ich gerne noch anschließen, weil ich glaube, das Gefühl, sonst wäre es für mich unrund. Und zwar in der Diagnostik, in der Tiefenpsychologie schaut man sich ja so Grundkonflikte an. Sowas wie Autarkie versus Versorgung oder Kontrolle, Unterwerfung. Und man sagt, dass manche Menschen in einem dieser Konflikte besonders hängen geblieben sind, also den besonders schlecht gelöst haben. Wir gehen alle durch diese Konflikte und es ist für uns alle schwer, das richtige Balance zu finden zwischen Kontrolle, Unterwerfung, Autarkie, Versorgung und so weiter und so fort. Aber dass man eben manchmal in Konflikten besonders hängen geblieben ist und die einen besonders viel beschäftigen. Und wenn man sehr zu Schuldgefühlen neigt, würde man wahrscheinlich in der tiefen Psychologie sagen, da hat jemand seinen Schuldkonflikt oder ist jemand im Schuldkonflikt im passiven Modus sozusagen. Und es gibt aber auch den aktiven Modus und da würde ich nur ganz kurz einmal drauf eingehen. Der wäre sowas wie dass man anklagend ist, Schuld eher bei anderen immer sieht, dass man Schuldgefühle eher auf andere abwälzt, also eine geringe Bereitschaft dazu hat, die eigene Verantwortung anzuerkennen, dass die Gesellschaft schuld ist, die die anderen gemein sind. Also viele auch der, glaube ich, aktuellen gesellschaftlichen, vielleicht auch Aggressionen und angestauten Wut basieren ja auch darauf, dass das so angefeuert wird, ne? So, ihr seid Opfer, ihr seid ja eigentlich gar nicht schuld. Schuld sind ja, ne, die eingewandert sind. Schuld sind die euch die Jobs wegnehmen. Schuld sind und so weiter. Und das wäre
ihr
auch.
Ihr werdet belogen, ihr werdet manipuliert. Genau. Also all das, was einem angetan wird. Ja, genau, ne? Also die Schuld da ganz stark im Außen.
Genau.
Was jetzt nicht heißt, dass man nicht kritisch auch auf soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge schauen soll und muss. Aber darum geht's nicht, sondern eher diese Tendenz in dieser Emotionalität, entweder, ich sag mal, in der depressiven Stimmung eher alles so gegen sich zu nehmen und so internalisieren oder eben, fände ich ganz spannend. Also die Schuld, das Beschuldigende und das Anklagende, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich meine, man kann ja auch beides haben, ne? Denke ich so wahlweise. Also ich kenne beides von mir, so meckern und als auch mich selber anklagen.
Ja, das ist der, diagnostisch ist das dann der gemischte Modus, wenn man merkt, da springt jemand, also der Schuld spielt immer ein Thema und mal ist die Person bei sich selber, mal bei den anderen, aber Schuld ist überdimensional häufig Thema. Genau.
Und die Strenge der Bewertung und genau. das mit richtig falsch drauf gucken und Daumen hoch runter sozusagen.
Genau. Und es gibt auch Menschen, für die ist Schuld überhaupt nicht wichtig. Das taucht nahezu nie auf, ne, wer denn jetzt schuld ist. Das so. Und bei anderen Menschen ist das sozusagen immer die erste Frage. Bei, weiß ich nicht, ich bin krank, ich bin gerade erkältet, ja, hast du dich auch nicht richtig angezogen, ne? Also sozusagen, es ist immer wichtig, was, wer oder was eigentlich schuld ist. Ja. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, auch noch in den aktiven Modus zu gucken. Wir waren ja eher bei, in dem Fall passiven Modus und dem eigenen Erleben von Schuldgefühlen, aber ich finde auch dieses der Opfermodus im Sinne von alle anderen sind immer schuld auch super spannend und wollte den einmal kurz erwähnt haben.
Ja, total spannend. Nee, gut, dass also ich finde das eine total bereichernde Sichtweise auch nochmal, weil es ja auch nochmal so zeigt, dass es also dass so Grundthemen in so vieler Art und Weise so sich ausprägen können, ne? Oder dass man das dann auch so im Außen sehen kann. Ja, spannend.
Cool.
Gut, so. Ja, dann würde ich sagen, können wir an der Stelle auch wieder einen Punkt machen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Was
ich auch. Ich auch.
Sehr schön. Also ich finde es schon ein wichtiges Thema, weil es halt einfach auch so oft vorkommt und weil es so qualvoll auch ist einfach, wenn man da so drin hängt und es dann einfach so auch gemein ist, also ne, dieses Kind, ich von damals, diesem fälschlichen Glauben sozusagen so lange so ausgeliefert zu lassen. Und schön ist, dass wir da zusammen drauf gucken. Und auch wirklich schön, dass wir, also wirklich auch nochmal dieses Gemeinschaftliche, ne, dass wir das alle mehr oder weniger haben. Oder ich sag mal, also die allermeisten, ne, auch sich schon mal auch so schlecht oder falsch fühlen können und dass wir eben auch, wie Nele das sagte, nicht werden verhindern können, dass wir alle auch mal für jemand anders eine Zumutung sind. Also das ist halt.
Das stimmt.
Ja.
Gut. Genau. Dann super. Ja, bis zum nächsten Mal. Freue mich drauf.
Tschüss. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.